Als du gerade gesagt hast, was am Dienstag ist Seniorentreffen? Morgen. Es ist ja fast Dienstag. Ich hatte Nachtschicht in der Woche. Ich kriege die Wochentage immer durcheinander dann. Aber da musste ich, in dem Moment dachte ich, als ich da, ich bin zum Glauben gekommen, da war ich 14 Jahre. Und war in so einer kleinen Pfingstgemeinde oben im Norden in Ostfriesland. Und wir hatten so zwei alte Ladies, Erna und Emma. Und die waren so genial. Die zwei, die haben gebetet, die waren so hingegeben für Gott, die haben so gebrannt. Und ich habe die damals schon mit 14 Jahren total gefeiert. Und die haben auch mal Seniorentreffen veranstaltet. Und ich weiß noch, eines Tages bin ich da mal reingeschnallt, weil ich irgendwie in die Gemeinde musste. Komm da rein und der ganze Raum unten im Bistro, so ungefähr so die Größe, was ihr unten habt, der war voll mit fremden Gesichtern. Und die sind die beiden Rentnerinnen, ne? Die waren schon alt, die waren schon, die haben nicht mehr so viel gemacht, und aber die haben so gebrannt für Jesus und sie wollten, dass Menschen Jesus kennenlernen. Was haben die gemacht? Die sind losgezogen durch die ganze Stadt und die haben überall alte Frauen und Männer, die alleine, einsam und zu Hause sind, die vielleicht keinen Besuch mehr haben, die teilweise keine Familie mehr haben, die eigentlich nur noch irgendwie ihr Dasein fristen oder was auch immer, die haben sie aufgesucht, die haben sich um die gekümmert und die haben die angekarrt mit dem Auto. Stundenlang waren die an den Tagen unterwegs, um einfach die ganzen Leute zusammenzubringen. Ich fand das so genial. Und deswegen Seniorenarbeit, hey, das ist, eigentlich ist das viel zu wenig beachtet, aber Gott sehnt sich so nach Menschen, er liebt Menschen, und ich musste daran denken, mich hat das einfach nur total begeistert. Erna und Emma sind jetzt beide beim Herrn und gucken runter und feiern. Ich habe euch heute was mitgebracht, ein Wort. Mit Gott wird alles gut. Amen. Gott ist gut. Ja, mit Gott wird alles gut. Gott ist gut. Wir haben einen guten Gott, der uns liebt, der es gut meint mit uns. Aber seien wir ganz ehrlich, so ganz oft im Alltag ist es so, ja, Gott ist gut, Gott meint es gut, mit Gott wird alles gut, aber ach, dann guckst du dein eigenes Leben an, deinen Alltag, deine Herausforderungen und denkst du so, ich würde gerne ein bisschen mehr davon in meinem Leben sehen und nicht nur bei meinem Nachbarn. Und ich würde davon nicht nur gerne in der Gemeinde was hören, sondern ich möchte das in meinem Alltag, in meinem Leben, in meinen Situationen, in meinen Kämpfen sehen, dass Gott gut ist, dass mit Gott alles gut ist, mit Gott alles gut wird und mit Gott alles gut bleibt. Amen. Also, und das ist herausfordernd. Und ich bin heute Morgen hier und möchte dich daran erinnern, dass mit Gott alles gut wird. Weil das ist nicht nur irgendwie eine Traumvorstellung, das ist nicht nur eine Idealvorstellung, das ist nicht nur irgendetwas, was sich gut anhört und was man einfach mal so ganz locker mal so jemandem mitgeben kann, um ihn zu ermutigen, sondern das ist Gottes Wahrheit, das ist Gottes, was Gott uns zuruft, dass mit ihm alles gut wird. Und die ganze Bibel ist voll damit und zeigt uns wie so ein roter Faden, dass obwohl manches Mal, wenn wir unser Leben anschauen, wo wir denken, alles gerät aus den Fugen, oder? So viele Dinge, die uns herausfordern, so viele Dinge, die an uns zerren, so viele Dinge, die unseren Glauben herausfordern, die Zweifel bringen, wo wir denken, wo wir so zu kämpfen haben. Und obwohl manche Dinge oftmals so schlecht aussehen, so als wenn wir im Nebel stehen würden, alles trist und grau ist, sagt uns Gottes Wort, ich habe deine Welt in meiner Hand. Und eins verspreche ich, und eins habe ich gesagt, alles wird gut. Und das dürfen wir uns sagen, das darfst du dir heute sagen, das möchte ich dir heute sagen, alles wird gut. Denn mit Gott wird alles gut. Und drei Dinge kannst du heute Morgen mitnehmen, ich sage sie dir jetzt schon. Das erste ist, Gott hat nur gute Gedanken für dich und für dein Leben. Und alles muss dir zum Guten, zum Besten dienen. Am Ende des Tages muss dir alles zum Besten dienen und nichts, weder Himmel noch Hölle, weder ob du glaubst oder nicht glaubst, ob du Zweifel hast oder nicht, ob du fällst, stolperst, ob die Horden der Hölle sich aufmachen, nichts wird Gott daran hindern können, dass er sein Versprechen einlöst, dass er seine Pläne für dich und dein Leben, den Plan, den er für diese Welt hat, dass er ihn erfüllt. Und das möchte ich mit euch heute anschauen und euch zeigen anhand der Bibel, wie das wie ein roter Faden durch die ganze Bibel geht. Und das Erste, was ich mit euch anschauen möchte, ist die Geschichte von Josef. In 1. Mose 45, da heißt es, da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herstanden, und er rief, lasst jeden Mann von mir hinausgehen. Und es standen keine Menschen bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, so dass die Ägypter und das Haus des Pharaos es hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, hey, ich bin's, Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, hey, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr in der Hungersnot im Land und es werden noch 5 weitere Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf der Erde, um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Das ist so eine krasse Story. Josef, ein kleiner, verwöhnter Fatzke, der arrogant war, der hochnäsig war, der vorlaut war, der einfach, weißt du, das war so einer von diesen, die Geschwister mögen solche nicht, ja? Die Jüngsten oder die oft so, die verwöhnt sind, die verhätschelt werden, die alles kriegen, die Lieblinge, ja, und so. Und jeder weiß, ah, das ist sowieso der Liebling oder das ist, ja, das ist das Lieblingskind und so. Das sind ja diejenigen so in der Familie, die werden von den anderen Geschwistern immer so, ach, meine Güte, ey, der schon wieder. Und Josef war so einer, der war verhätschelt, der war verwöhnt, er sah auch noch gut aus und so, er war der Liebling seines Vaters, ja, und so, und seine Brüder dachten so, ey Mann, geh mir aus der Sonne, bleib fern von uns, und sie mochten ihn gar nicht. Und ich meine, das war ja nicht nur, dass sie ihn nicht mochten, sie wollten ihn irgendwann sogar ans Leder. Und Josef war auch noch so dumm, er war noch so arrogant. Hey Jungs, ihr werdet irgendwann vor mir knien, ja, ihr werdet euch niederbeugen, ich werde über euch herrschen, ich bin der große Player. Gott hat mich berufen und macht dann noch große Töne und große Ansagen und so. Und dann kam der Tag, wo die Brüder sagen, wir haben die Faxen dicke. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es heute passieren würde. Aber die Bibel sagt, die Jungs packten ihn und sie verkauften ihn in die Sklaverei. Erst wollten sie ihn ja umbringen. Aber einer der Brüder hatte dann doch noch Mitleid und meinte so, hey Jungs, ja, also kommt, also jetzt mal. Und dann haben sie ihn in die Sklaverei verkauft und so. Den Träumer, der dachte, ey, Gott hat mich berufen, Gott hat einen Plan mit meinem Leben und so. Und ich werde irgendwann hier das alles, hier, ne, ich werde der Boss werden und so. Ich habe eine super geniale Zukunft vor mir. Mein Vater sagt ja auch, dass er mir sein Erbe geben wird oder keine Ahnung, was Josef da dachte. Und auf einmal, das Ganze, was die Zukunft, der er sich ausgemalt hatte, wo er sich sah in der Zukunft, wo er stehen würde, erfolgreich im Business, eine tolle Frau an seiner Seite, Geld, Macht, seine Brüder, die, ne, vor ihm in die Knie gehen und so. Und dann auf einmal wird er in die Sklaverei verkauft. Das ganze Leben geht den Bach runter. Auf einmal zerplatzen seine Träume wie Seifenblasen. Er wird verkauft in Sklaverei und landet nachher im Kerker. Er sieht, wie andere Menschen im Kerker verhungern, wie sie hingerichtet werden, wie sie sterben. Er sieht seine Zukunft hinter Gittern. Ich glaube, Josef hatte keine große Hoffnung. Wahrscheinlich hat er auch nicht nur einmal gedacht. Ich meine, er war ja nicht irgendwie ein paar Tage oder über ein langes Wochenende im Gefängnis, ja? So ein Wochenende, es war ja kein Wochenendausflug. Nach dem Motto, wir machen jetzt mal ein langes Wochenende im Kerker, dann können Sie sich das mal angucken, wie das ist. Dann haben Sie mal so ein Gefühl, wie das ist im Gefängnis so. Nee, er war ja nicht nur eine Woche, nur ein paar Tage, er war Monate, er war Jahre im Gefängnis. Er sah, wie Leute kamen und gingen, wie Leute starben um ihn. Er war weg, weit fern von der Heimat. Ich glaube, er hat ganz wenig von Gott in seinem Leben noch gesehen. Er hat die Träume vielleicht noch im Hinterkopf gehabt, aber vermutlich ging es ihm, wie es uns manchmal geht. Ist der Traum von Gott überhaupt gewesen? Habe ich mir das alles eingebildet? Wieso sitze ich überhaupt im Kerker? Was? Ich bin ja selber schuld, so arrogant wie ich war, so vorlaut wie ich war, so selbstverliebt wie ich war, meine ganzen Macken und Kanten. Gott konnte mich anscheinend gar nicht gebrauchen. Ich bin ja selber schuld, dass ich hier in dem Schlamassel sitze. Wie viel Selbstzweifel müssen Josef geplagt haben? Wie viel Unglauben muss in seinem Herzen gewesen sein? Wie viel Verzweiflung? Wie viel von dem, wo er sagte, ey, es ist finished, es ist vorbei. Gott hat mich vergessen. Und dann kommt der Tag, als auf einmal Gott das Blatt wendet. Auf einmal kommt der Tag, wo Gott ihn aus dem Gefängnis holt. Jahre später, als Josef wahrscheinlich keinen Pfifferling mehr drauf gegeben hat, dass Gott sein Wort erfüllen wird, dass diese Träume, die er als Kind hatte, dass die irgendwann einmal sich erfüllen sollten. Und dann kommt Gott in die Situation, holt ihn aus dem Gefängnis heraus. Und nicht nur das, er holt ihn ja nicht nur raus, er befördert ihn, er wird die rechte Hand, er wird Premierminister, er kümmert sich und rettet. Er wird zum Segen von Tausenden von Menschen, von Abertausenden von Menschen, um sie zu retten und zu bewahren vor der Hungersnot. Und dann kommt die Szene, die wir gerade gelesen haben. Dann kommt der Tag, als seine Brüder auf einmal vor ihm stehen in seinem Palast und brauchen Essen. Sie wollen Getreide holen aus Ägypten. Und er sieht seine Brüder, er kennt sie sofort, sie haben ihn anscheinend nicht mehr erkannt. Ne? Ich meine, es waren Jahre ins Land gegangen, er sah wahrscheinlich auch nicht mehr so aus wie vorher. Vielleicht war er auch noch irgendwie, keine Ahnung, geschminkt und sonstiges wie die Ägypter zu der damaligen Zeit. Aber sie haben ihn auf jeden Fall nicht erkannt und standen vor ihm, wollten einfach nur Essen haben. Und auf einmal sieht er seine Jünger und er kann nicht mehr. Und er schickt alle raus. Raus hier! Und ich weiß nicht, was in dem Moment bei den Jungs abging. Die dachten so, was geht hier ab? Was, wieso? Und die Türen gehen zu und auf einmal stehen sie in der Halle und Josef steht vor ihnen und die denken, was passiert hier gerade? Und ich weiß nicht, was sie dachten, aber sie haben garantiert nicht damit gerechnet, dass ihr Bruder, den sie versklavt haben, den sie eigentlich umbringen wollten, dass der auf einmal vor ihnen steht. Und dann sagt er, hey Jungs, ich bin's, Josef. Übrigens, ey, ihr wolltet mich ja versklaven. Ihr habt mich doch damals versklavt. Wegen euch bin ich doch hier damals verschleppt worden nach Ägypten. Alleine wenn er den Satz gesagt hätte, ey, da hätte ich geguckt, wo ist der nächste Notausgang. Aber ganz schnell weg hier. Ey, in dem Moment muss Panik in den aufgestiegen sein. In dem Moment, ey, jetzt geht's uns ans Leder. Der lebt ja noch. Und nicht nur das. Der ist die rechte Hand vom Pharao. Der kann machen, was er will mit uns. Wir sind Schweinefutter, oder? Keine Ahnung, aber es ist hier. Und Josef sagt etwas und er sagt es dreimal. Josef sagt, Jungs, habt keine Angst. Gott hat mich vor euch hergesandt. Ihr habt mich in die Sklaverei verschleppen lassen. Ihr habt mich in die Sklaverei gesandt. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch zu retten, um anderen ein Segen zu sein. Und das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Der Teufel, Horden der Hölle, Menschen um uns herum mögen das Schlimmste, Mieseste für uns im Sinn haben. Und der Teufel will dich und uns, will dein Leben zerstören, will deine Träume zum Platzen bringen. Und es scheint manches Mal, wie bei Josef, dass es auch gelingen mag. Aber Gott nimmt es und Josef erkennt in allem, Jahre später, alles war in Gottes Plan. Gott, ihr habt mich versklavt. Nein, Gott hat mich hierher gesandt. Gott dreht die ganze Situation. Dort, wo seine Brüder ihm Böses wollten, nimmt Gott genau das und benutzt die Brüder, damit Josef nach Ägypten kommt, zu dem Pharao kommt, seine Träume deutet, ihm sagt, es wird eine Hungersnot über dieses Land kommen. Aber wenn du jetzt Vorbereitung treffen wirst, dann werden Tausende, aber Tausende von Menschen vor dem sicheren Hungerstod gerettet werden. Und Gott benutzt die Brüder, er benutzt das Böse, er benutzt all das Schlechte, damit sein Plan, nämlich dass Josef zum Retter für Tausende von Menschen wird, sich erfüllt. Und das ist Gott, das ist unser Gott, das ist dein Gott. Egal was in deinem Leben ist, egal wie schlecht die Situationen sind, egal und wenn sich die Horden der Hölle aufmachen gegen uns und es manchmal auch so aussieht, dass wir verschleppt werden in Sklaverei, dass es manchmal aussieht, dass wir im Gefängnis landen, Gott hat seinen Plan nicht vergessen und er nutzt selbst das Schlechteste. Er benutzt selbst das Schlechteste in unserem Leben. Er benutzt unsere Feinde. Er benutzt alles, damit sein Plan am Ende dennoch in Erfüllung kommt. Das kann sich keiner ausdenken. Aber Gott wendet das Schlechte zum Guten. Und Josef sagt es dreimal: Jungs, Gott hat mich hierher gesandt. Jahre später, als der Vater starb und die Brüder wahrscheinlich dachten, okay, jetzt hat er seinen Vater gesehen und so, ich meine, jetzt sind die Emotionen wieder ein bisschen abgeflacht, wahrscheinlich gibt es jetzt die Retourkutsche, jetzt hat er freie Bahn, jetzt kann er uns ans Leder gehen und sie Angst haben, dass Josef sich vielleicht doch nochmal umentscheiden könnte, um sich zu rächen, heißt es in 1. Mose 50, Vers 20, ihr wolltet mir Böses tun. Aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Ihr wolltet mir Böses tun. Gott hat es zum Guten gewendet, aber nicht nur das. Er hat es nicht nur für ihn zum Guten gewandt, sondern er benutzt es, um es zum Segen zu werden für andere. Gott nimmt das Schlechte in deinem Leben. Er begegnet dir, lässt Gutes daraus erwachsen, damit es zum Segen wird für andere. Gott sagte zu Abraham, ich segne dich, damit du zum Segen wirst für andere. Und dieses Ziel hat Gott mit uns und mit deinem Leben. Und nichts wird ihn daran hindern können. Auch wenn es manches Mal länger dauert und wir manches Mal auch nicht verstehen, wie, wieso und warum. Aber Gott wird seine Pläne erfüllen. In Jesaja 14, Vers 24 heißt es, der Herr der Herrscher hat geschworen, ja, wie ich es beschlossen habe, so geschieht es und wie ich es geplant habe, so wird es bestehen. Gott gibt sein Wort und er kann sich nicht verleugnen. Er schwört bei sich selber. Ich habe gute Pläne und ich werde meine Pläne, werde ich zur Veränderung bringen. Und nichts und niemand wird mich davon abhalten. Und in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und jetzt weiß ich, manches Mal sind wir so verkorkst und denken, ja, denen, die Gott lieben. Liebe ich Gott genug? Liebe ich Gott richtig? Bin ich hingegeben genug, damit Gott auch wirklich alles für mich zum Guten wenden kann? Ich sehe gerade so wenig Gutes in meinem Leben von Gott. Wahrscheinlich bin ich nicht hingegeben genug. Vielleicht liebe ich Gott nicht genug. Aber das ist gar nicht, was Paulus hier sagen will. Das ist überhaupt nicht, was Paulus sagen will. Gott redet davon, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Und die Bibel sagt ja, wir lieben ihn nicht einfach so. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du Gottes Liebe erkannt hast, wenn du Gott kennengelernt hast, ich bin davon überzeugt, wenn du Gott kennenlernst und seine Liebe erfährst, wirst du Gott lieben müssen. Es geht gar nicht anders, weil es so überwältigend ist, weil Gott so groß ist und so genial ist. Ein Mensch, der Gott nicht liebt, der hat Gott einfach nicht erkannt. Der hat Gott nicht erlebt und nicht erfahren. Aber wenn du Gott liebst, ist es doch nur eine Antwort auf seine Liebe zu dir. Und wenn du weißt, dass Gott dich liebt, dann weißt du auch, dass Gott es gut meint mit dir, oder? Und Paulus will sagen, hey, du bist doch geliebt von Gott und du liebst doch Gott. Und weil du Gott liebst und weil du Gott kennst, weißt du auch, dass alles dir zum Besten dienen muss. Und er erinnert die Römer daran und sagt, hey, vergesst doch nicht. Ihr wisst doch, dass alles euch zum Besten dienen muss. Nichts wird Gott davon abhalten. Und wir vergessen oft im Alltag, in unseren Kämpfen, vernebelt uns den Blick für Gottes Liebe und für seine Güte zu uns und für die Wahrheit, dass Gott es gut meint. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen daran erinnern, dass Gott es gut meint und dass er seine guten Gedanken, seine guten Pläne für unser Leben erfüllen wird. Das Geheimnis ist, nimm Gott mit in deine Rechnung, nimm Gott mit in deine Gleichung, da macht er den Unterschied. Es ist nicht so, die Welt sagt auch, man sagt ja ganz schnell und lapidar, ja, wird schon alles gut. Ja, so nach dem, ja, wir hoffen mal das Beste. Augen zu und durch. Wir ducken uns mal und hoffentlich, ja, so ein. Aber das ist nicht von dem, was Paulus sagt. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Ein so, ja, hoffen wir mal so das Beste. Ja, hoffentlich geht's gut. Nein, wir haben eine lebendige Hoffnung und Gott sagt, es wird tatsächlich so sein. Am Ende wird uns alles zum Besten dienen. Wenn wir in der Situation stecken, manches Mal sehen wir es nicht. Aber wir dürfen uns in der Wahrheit festhalten, dass Gott uns sein Versprechen gibt. Und wenn wir wieder mal zweifeln, können wir in sein Wort schauen und schau dir eine Biografie nach der anderen an. Von Anfang bis Ende durchzieht diese Wahrheit die ganze Bibel, dass Gott das Schlechte nimmt, es zum Guten wandelt und zu Segen für andere werden lässt und dass nichts ihn jemals aufhalten konnte, seine Pläne zu erfüllen. Ein weiteres Beispiel aus der Bibel ist Paulus. Er sagte selber in Galater 1, Vers 15, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Was Paulus hier sagen will, ist ganz am Anfang, vom Mutterleib an ausgesondert. Und jetzt schau dir das Leben an von Paulus. Und das ist so eine krasse Story. Paulus war von Anfang an im Mutterleib, hatte Gott den Beruf und hatte einen Plan für sein Leben mit ihm. Und dieser Mann wurde der größte Verfolger der damaligen Zeit der Christen. Er hatte die Jünger, er hatte die Christen verfolgt bis in den Tod. Er war verantwortlich für Christen, die ins Gefängnis kamen, für Familien, die auseinandergerissen worden sind, für unzählige viele Menschen, die ihr Leben gelassen haben für ihren Glauben. Paulus. Und dieser Mann sagt, Gott hatte von Anfang an mich berufen. Was er sagen will, Gottes Hand lag auf die ganze Zeit auf meinem Leben. Und obwohl ich die ganze Zeit gegen Gott kämpfte, obwohl ich die ganze Zeit gegen Gott am Werk war, war Gott die ganze Zeit dabei, mich darauf vorzubereiten, einer der größten Apostel aller Zeiten zu sein, dem wir heute einen Großteil des ganzen Neuen Testamentes zu verdanken haben. Gott benutzte diese schwarzen Tage, er benutzte das Schlechte in Paulus als Training und Vorbereitung für das, was kommen sollte. Und das ist, was Gott immer wieder tut. Wir können uns wehren gegen Gott, wir können kämpfen gegen Gott, wir können auf Gott benutzt es, er dreht es um. Ich weiß, ihr glaubt es jetzt nicht. Nächstes Beispiel, Jesus, Apostelgeschichte 4, Vers 26. Der König der Erde, die Könige der Erde lehnten sich auf und die Fürsten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten. Die Apostel waren felsenfest davon überzeugt, dass selbst Pontius Pilatus, selbst die Römer, selbst die Pharisäer, die Juden, die Jesus ans Kreuz brachten, die ihn ermordeten, die handelten in Wirklichkeit, obwohl sie gegen Gott kämpften, obwohl sie Jesus den Chaos machen wollten, obwohl sie das alles im Keim ersticken wollten, sie mussten am Ende herhalten, damit Gottes Plan sich erfüllen konnte. Wie sehr sich die Welt gegen Gott auflehnt, wie sehr die Welt sich gegen Gott wendet, gegen ihn kämpft, wie sehr dir Böses und Schlechtes widerfährt, wie sehr wir manches Mal vielleicht auch falsche und dumme Entscheidungen treffen werden, wie in Josef oder andere in der Bibel. Nichts wird Gott daran hindern können, dass er seinen Plan erfüllt. Kein Pilatus konnte Gott davon abhalten. Kein Paulus konnte davon abhalten. Ganz im Gegenteil. Gott nahm ihn und er wurde zu seinem Werkzeug. Nichts wird Gott abhalten können. Das ist die Wahrheit, das ist, woran wir uns festhalten können. Wenn Gott selbst einen Pilatus gebrauchen konnte, damit seine Pläne in Erfüllung gehen können, dann kann er auch dich gebrauchen und kann er auch mich gebrauchen. Und er ist nicht davon abhängig, wie sehr du ihn liebst, wie perfekt du bist, was du ihm anzubieten hast, sondern es ist einzig und alleine, dass Gott gesagt hat, das ist mein Wille, das ist mein Plan und ich habe dich berufen und ich werde tun, was ich gesagt habe. Und nichts wird mich daran hindern. Ist das ermutigend? Ist das gut? Das ist so genial. Ihr kennt wahrscheinlich C.S. Lewis. Kennt ihr den? C.S. Lewis, ein Intellektueller, Philosoph und ein Professor. Ich glaube, in Harvard war als Professor. Und er hat ja auch viele Bücher geschrieben über den Glauben. Und bei C.S. Lewis sehen wir das gleiche Prinzip. Es ist nicht nur in der Bibel, es zieht sich bis heute in unsere Zeit, dass Gott immer wieder so arbeitet und dies tut. Und C.S. Lewis hatte einen Mentor. C.S. Lewis hatte einen Mentor, ich muss gerade gucken, wie hieß er noch? Das war der Atheist Kirkpatrick. Und dieser Mann hatte Lewis unter seine Fittiche genommen und hatte ihm beigebracht und hat ihn darin gelehrt, wie man argumentiert, wie man logische Debatten führt. Er liebte Debatten und er wusste, wie man Debatten führt, wie man argumentiert, wie man Debatten logisch aufbaut von der Argumentationskette. Ja, und gerade Leute, die auch gerne mal so Debatten verfolgen und so, ja, und wenn man mal so Streitgespräche hat, ja, ich weiß noch, als ich auf Berühr war und studiert habe, musstest du am Ende vom Studium, hattest du deine Abschlussarbeit. Und dann hast du eine Abschlussarbeit geschrieben und danach kam die mündliche Prüfung. Und die mündliche Prüfung war, dass du auf deine Abschlussarbeit genommen hattest. Ich habe damals über das Thema Homosexualität geschrieben. Und dann wurdest du einfach mal ins Kreuzverhör genommen. Ja, und dann hast du Thesen aufgestellt zu diesem Thema. Und dann saßen da vor dir deine Lehrer und Professoren und so, und dann haben die gesagt, so, okay, du sagst das und das. Und dann haben die mal aber die richtig auf den Zahn gefühlt und haben mal nachgebohrt und geguckt, wie sehr du auch wirklich deine Behauptung hier begründen kannst. Ja? Und da musst du schon argumentieren können, da musst du schon wissen, du kannst ja einiges behaupten, aber du musst es ja auch mal, du musst aber auch mal deine, das, was du glaubst und deine Überzeugung, musst du auch mal in Worte kleiden können und musst es auch argumentativ verteidigen können, ja. Und C.S. Lewis war so einer. Und er liebte es zu argumentieren über den Glauben. Und bevor er Christ war, war er überzeugter Atheist. Und sein Mentor war dieser Kirkpatrick, der selber Atheist war und der ihn darin bestärkte, das mit Gott und Religion, das ist alles nur Opium fürs Volk, das ist alles Quatsch. Und er ihm Werkzeuge in die Hand gab, wie er gegen den christlichen Glauben zu argumentieren hatte. Und das benutzte Gott später, als er zum Glauben kam, wozu? Dass C.S. Lewis einer der größten Verteidiger des Glaubens wurde des 19. Jahrhunderts. Seine Bücher haben so vielen Christen geholfen, ihren Glauben zu verteidigen und wirklich im Glauben Fuß zu fassen und wirklich tiefe Wurzeln zu bekommen. Es hat vielen Menschen geholfen, um an Gott zum Glauben zu kommen. Aber was Gott nutzte war, er benutzte einen atheistischen Mentor, um C.S. Lewis dazu vorzubereiten. Und du weißt nicht, was in deinem Leben läuft, was du für Zerbrüche erlebst, welchen Menschen du über den Weg läufst, was du für einen Werdegang hast in deinem Leben. Aber eins ist sicher, all das nutzt Gott. All das nutzt Gott für seine Pläne. Er dreht es um. Egal was es ist, er dreht es um. Ob es deine Fehltritte sind, er dreht es um. Ob es deine Zerbrüche sind, er dreht es um. Ob es ist, dass du Dinge gelernt hast und Dinge mitbekommen hast in der Schule, im Studium, was auch immer, er dreht es um. Er dreht es um, damit seine Pläne zum Tragen kommen. Weil Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Er hat einen Plan mit dieser Gemeinde. Er hat einen Plan mit dir, mit deinem Leben. Und nichts kann ihn davon abbringen, dass er seine Pläne vollbringen kann. Josef, seine Brüder wurden im Endeffekt Gottes Werkzeug. Wäre Josef in Ägypten gelandet ohne seine Brüder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wenn Gott einen Brief geschrieben hätte, kriegt einen Brief, macht den auf, steht drin, hey Josef, ich habe einen Auftrag für dich. Reise nach Ägypten, geh zum Pharao, sag ihm, irgendwann wird eine Hungersnot ausbrechen und so, er soll jetzt alles vorbereiten. Und hey, der wird dir dann einen Job anbieten, den nimmst du gefälligst an und so, und ich will dich da zum Segen setzen. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Der hätte Josef gesagt, falsche Adresse wahrscheinlich, hat mich nicht gemeint, hätte wahrscheinlich mit der Werbung ab im Müll geschmissen, wie man das so heute macht mit Postwurfsendungen. Ja, hätte es nicht funktioniert. Aber Gott benutzte seine Brüder, damit Josef nach Ägypten kam. Er benutzt das denk nicht schlechteste und böseste, was es gab für Josef, seine Brüder, die ihm eigentlich ans Leder wollten, die ihm nichts mehr wünschten als den Tod, damit Josef nach Ägypten kommt, so wie Gott es von vornherein geplant hatte. Und er zum Segen für tausend werden würde. Weißt du, dass was in deinem Leben passiert ist, was in deinem Leben ist, ob es Gott nicht zugelassen hat, damit es zum Segen für andere wird? Manches Mal braucht Gott unseren Zerbruch, damit wir ein Segen werden für andere Menschen, die durch den gleichen Zerbruch gehen wie wir. Weil wir sonst gar nicht imstande sind, nachzuempfinden, nachzuspüren, wie es dieser Person, dieser Familie, diesem Menschen geht. Aber wir haben dasselbe erlebt oder Ähnliches erlebt und auf einmal sehen wir diesen Menschen mit ganz anderen Augen. Es ist egal, was es ist, Gott nimmt es und lässt es zum Guten werden. Viele Menschen mussten wegen dem IS den Irak verlassen. Und Was passierte? Menschen werden getötet, werden vertrieben aus ihrem Land. Und was passierte damals? Passiert bis heute. Unzählige Menschen kamen auf der Flucht zum Glauben an Jesus Christus. Ein Pastor sagte, durch den IS wurden wir aus dem Irak vertrieben. Und es wurde alles genommen. Aber wir haben den größten Schatz gefunden. Und das war Jesus Christus. Gott nimmt das Schlechte und lässt es zum Guten werden. Oder ein Vater, der seinen Sohn beim Unfall verlor, gründete danach eine Stiftung, die weltweit heute Kindern das Leben rettet. Aus tiefstem Verlust wird tiefe Rettung. Ein junger Mann, der nach einer Krebsdiagnose dachte, sein Leben sei vorbei, wurde geheilt und heute dient er Krebspatienten als Seelsorger. Sein Leid wurde zum Dienst für andere. Ein Alkoholiker wurde durch eine einzige Predigt so berührt, ließ sich befreien und leitet heute eine Reha für Suchtkranke. Und Tausende werden befreit von der Sklaverei der Alkoholsucht. Eine junge Frau, die nach schwerem Mobbing fast Selbstmord begangen, begegnete Jesus in einem Traum. Heute arbeitet sie als Seelsorger für Jugendliche und rettet dadurch verzweifelten Jugendlichen das Leben. Du weißt nicht, was in deinem Leben passiert, ob es Gott nicht doch nehmen kann, um daraus Segen werden zu lassen für andere. Gott liebt Menschen. Und Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und er will und er wird sich von nichts davon abhalten lassen, dass dieser Plan in Erfüllung tritt. Und es ist dafür nicht wichtig, wie perfekt, wie gut du bist. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du an Gott festhältst und ihm vertraust. Du musst nicht wissen, wie, du musst nicht wissen, wann. Du darfst Zweifel haben, du darfst Kämpfe haben. Mit deinen ganzen Charakterschwächen. Hey, es interessiert Gott im Grunde eigentlich nicht. Nicht, dass er nicht sagt, dass das komplett egal ist, aber er sagt, ich kann trotzdem meine Pläne erfüllen. Ich werde mich davon nicht abhalten lassen. Ich kenne dich doch. Ich kannte auch Josef seine Charakterschwächen. Ich wusste, als ich Paulus berief, was er Jahre später als junger Mann tun würde. Aber ich habe niemals Paulus losgelassen. Und so, was er mit Paulus machen konnte, mit Josef, mit Mose, mit Jesus, mit C.S. Lewis, mit den Menschen, von denen ich gerade vorgelesen habe, er kann es auch mit dir tun. Wenn du eins heute Morgen mitnehmen darfst, und das ist echt mein Gebet, dass wir das ganz tief in unserem Herzen verankern und uns dann ganz neu erinnern, ist, Gott hat gute Gedanken und Pläne für unser Leben. Jesaja 29, 11. Alles muss dir zum Besten dienen. Römer 8, 28. Und nichts kann Gott aufhalten, seine Pläne zu erfüllen. Jesaja 14, Vers 24. Mit Gott wird alles gut. Aus tiefstem Verlust entstehen Stiftungen, die Leben retten. Aus Zerbruch wächst neuer Trost, neue Hoffnung. Aus Krankheit wird Berufung, aus Versagen wird Rettung. Und Gott nimmt alles und wendet es zum Segen für uns und für andere. Ich komme zum Ende, vielleicht kann das Lobpreisteam noch mal nach vorne kommen.